Mein heutiger Gast ist ein Kollege. Er ist Lokalredakteur hier bei uns bei den Grafschafter Nachrichten. Er beschreibt also als Journalist die Welt, so wie sie ist. Aber in seiner Freizeit, da lässt er seiner freien Fantasie freien Lauf und erfindet er auch gerne mal komplett neue Welten. Er ist nämlich Autor von mehr als 50 Romanen. Ich blicke hinter die Schlagzeilen mit Sascha Fennemann.
Hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast der Grafschafter Nachrichten mit Steffen Burkhardt und Menschen aus der Region.
Hallo Sascha, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, man kennt dich hier in der Grafschaft als Redakteur der Grafschafter Nachrichten, was aber eben viele nicht wissen. Du schreibst auch Heftromane, mehr als 50, wenn ich richtig gezählt habe, in den vergangenen 15 Jahren. Erklär uns bitte erstmal, was ist ein Heftroman?
Ein Heftroman ist im Gegensatz zum Buch halt geheftet, deswegen heißt er Heftroman. Das ist beim Buch hat man ja den Buchrücken, der geklebt ist, mehrere Seiten aneinander. Und der Heftroman ist halt hat eine Klammer, wie bei Magazinen zum Beispiel. Und daher kommt der Name erstmal. Und das sind periodisch erscheinende Romane, die 64 Seiten haben heutzutage und auf Zeitungspapier gedruckt sind, auch in Spalten gedruckt sind, wie bei der Zeitung, und relativ günstig sind. Deswegen werden sie auch noch von früheren Zeiten her Groschenromane genannt, weil sie damals so ungefähr 30 Pfennig kosteten. Und heute sind sie ein bisschen teurer.
Also der Name Heftroman, weil es eben tatsächlich Hefte sind. Du sagtest gerade Zeitungspapier. Wir haben tatsächlich hier bei den Grafschafter Nachrichten auch lange solche Heftromane gedruckt. Das hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass du auch welche schreibst. Aber es ist in Zeitungsproduktion, es ist, ja, muss man schon sagen, immer auch eine relativ preiswerte und schnelle Produktion, die dahinter steckt. Warum gibt es solche Heftromane heutzutage eigentlich noch? Ich hätte gedacht, mit all der Digitalisierung, jeder hat sein Handy parat, kauft doch keiner mehr.
Ja, das ist ein Trugschluss, weil da nämlich noch ganz viel Nostalgie mit dabei ist. Also diese Heftromane, die gibt's seit Ende des 19. Jahrhunderts ungefähr. Die Hochzeit war so Anfang des 20. Jahrhunderts. Da sind also über 100 Serien, Heftromanserien erschienen. Und das hat dann in der Nachkriegszeit, auch weil man dann günstigen Lesestoff haben wollte für das Volk, dann nochmal Fahrt aufgenommen. Und dann so die Hochzeit war in den 70ern, 80ern auch noch ein bisschen, gerade im fantastischen Bereich, wo ich ja auch tätig bin, weil es da noch keine Videorekorder oder irgendwas anderes gab oder noch keine Computerspiele, mit denen man sonst irgendwie sich unterhalten konnte. Und diese Romanheftserien sind halt ein bisschen so aufgebaut wie Fernsehserien. Du kriegst also entweder einmal die Woche oder alle 14 Tage, manchmal auch seltener, einmal im Monat, alle 3 Monate, eine neue Geschichte. Und manchmal dann sind das Einzelromane, aber ganz häufig sind es halt auch Serien mit Figuren, die du dann über einen sehr, sehr langen Zeitraum begleiten kannst.
Das wollte ich gerade fragen mit dieser Fernsehserie. Also ist so ein Heftroman im Grunde so eine gedruckte Lindenstraße oder so?
Das kommt immer ganz aufs Genre an. Da gibt es natürlich ganz verschiedene. Es gibt aus dem Bereich, wo ich dann unterwegs bin, Science-Fiction, Fantasy und Grusel. Und dann gibt es natürlich auch die Arztromane oder die Adelsromane, die Heimatromane. Manchmal auch Mischformen aus verschiedenen Sachen. Krimis gibt's da. Also ganz verschiedene Genres, die da bedient werden und natürlich auch mit ganz unterschiedlichen Zielgruppen.
Aber das Prinzip ist so ein bisschen ähnlich wie bei einer Fernsehserie. Das ist immer irgendwie der Leser in diesem Fall ja dabei bleiben soll, so sich reinlebt in diese Geschichte und quasi sich immer schon auf die nächste Folge idealerweise freut und über einen sehr langen Zeitraum dabei bleibt als treuer Fan.
Genau, da muss man unterscheiden zwischen Serien und Reihen. Es gibt also auch Romanheftreihen und da ist es tatsächlich in jeder Woche eine neue Geschichte. Da sind halt wechselnde Figuren oder wechselnde Geschichten, die auch mal einfach nur eine einzelne Geschichte über ein Heft sein können und in der nächsten Woche gibt es dann eine komplett andere Geschichte. Aber die Serien sind schon noch so mit das Kernthema bei den Heftromanen.
Sagtest vorhin, es gibt eben auch den Heimatroman, den Arztroman, den, weiß nicht, ich denke dann immer so an Bergwelten und sowas. Diese Heftromane werden ja auch gerne mal als Schundromane bezeichnet. Für dich als Autor sicherlich eine Beleidigung. Wie würdest du das denn einschätzen von der Qualität her? Ist das Kunst? Ist das Literatur? Ist es Unterhaltung, was ja auch Kunst sein kann?
In der Fachsprache sagt man dazu Trivialliteratur oder auch Gebrauchsliteratur. Das ist halt wirklich was man schnell liest und was halt auch bei so einem Heft der Fall ist, dass es in der nächsten Woche halt nicht mehr im Kiosk erhältlich ist, sondern ist dann halt weg. Na, du musst es halt dann, wenn es da ist, musst du es haben und kannst es kaufen. Und aber wenn du es gelesen hast, landen nicht selten diese Dinge auch im Altpapier. Das ist einfach so. Die Qualität schwankt natürlich. Das Problem in dem Sinne ist, dass die Geschichten, die dort entstehen, zwar mit einem ähnlichen Aufwand entstehen wie, sagen wir mal, Taschenbücher oder andere Romane, aber das unfassbar schnell gehen muss. Wenn du jede Woche einen neuen Roman rausbringen musst oder alle 14 Tage, dann ist halt der Korrekturdurchlauf oder die Idee, dass man Sachen vielleicht neu schreibt in einem Roman, die sind da so nicht gegeben. Man muss wirklich auf den Punkt produzieren können und das muss auf den Punkt dann auch fertig sein, auch im Lektorat und nachher, wenn es gesetzt wird. Und da bleibt halt wenig Zeit, um das Ganze zum Abschluss zu bringen. Und deswegen gibt's da manchmal auch noch Rechtschreibfehler oder Satzzeichenfehler, die dann drin sind, weil einfach in dem Tempo, in dem diese Romane entstehen, da einiges auf der Strecke bleibt zwangsläufig. Aber das, die Kreativität oder die Qualität der Geschichten, das, was da drin erzählt wird, die sind heutzutage also kaum noch von anderen Stoffen zu unterscheiden, die halt im Taschenbuch oder sowas erscheinen.
Wenn du sagst, jede Woche neuer Roman, dann ergibt sich daraus relativ logisch, dass es auch nicht ein einziger Autor sein kann. Also das kann ja niemand über Jahre 50 Romane schreiben. Das heißt, es ist immer so eine Art Autorenkollektiv auch, das diese Geschichte gemeinsam fortsetzt.
Heutzutage ist das so, muss nicht zwangsläufig so sein. Es gibt auch Serien, wo über Jahre, Jahrzehnte hinweg eine einzige Person jede Woche einen Roman geschrieben hat.
Gott, ist der nicht irgendwann leer geschrieben?
Das mag man so sehen und auch denken, aber die Leute haben immer noch einen gewissen Funken Kreativität dann in sich gefunden, um das weiterzuführen. Das finde ich absolut bewundernswert. Das könnte ich auch nicht. Aber es ist schon so, wie du sagst, heutzutage ist es so, dass dahinter meistens ein Team von Autorinnen und Autoren steht, die dann im Team von vielleicht, weiß ich nicht, 5 bis 12 Personen oder so, dann schauen, dass sie pro Jahr dann ihr Pensum dann vorliegen und dass das Ganze dann koordiniert über eine Chefredaktion dann ein Ganzes ergibt.
Wie so ein Roman entsteht, da sprechen wir gleich noch mal ein bisschen ausführlicher drüber. Lass uns mal erst ein bisschen konkreter werden, damit unsere Zuhörer sich das besser vorstellen können. Du schreibst zum Beispiel für die Reihe Madrax, wie immer man es ausspricht.
Kann man beides benutzen, wie man möchte.
Was ist das für eine Welt? Was ist das für eine Geschichte, über die da ja seit Jahren, ich weiß nicht, wie vielte Folge ist jetzt inzwischen auf dem Markt?
Wir sind jetzt, glaube ich, bei Heft Nummer 680 ungefähr. Die erscheinen alle 14 Tage. Und der Start war, das weiß ich ziemlich genau, weil ich mich ja mit der Serie auch auseinandergesetzt habe, am 8. Februar 2000.
Also gut 25 Jahre jetzt gibt's diese Geschichte. Worum geht's da?
Das ist eine, wie soll ich das beschreiben, eine postapokalyptische Abenteuerserie. Es geht darum, dass, als die Serie gestartet war, lag das noch in der Zukunft, im Jahr 2012 ein Komet auf die Erde einschlägt und im Grunde genommen die Menschheit zurückversetzt in ein vorindustrielles Zeitalter. Also im Grunde genommen, die Welt ist kaputt, wir haben noch die Relikte aus der modernen Welt. Und der Held, das ist ein US-Air Force-Pilot namens Matt Drax, daher auch der Name Madrax, wird aus diesem Jahr 2012 in der Serie 500 Jahre in die Zukunft geschleudert, auf bestimmte Art und Weise, während des Kometeneinschlags und findet sich dann 500 Jahre später auf dieser Erde wieder. Da hat sich natürlich einiges getan in der Zwischenzeit. Die Menschheit ist so ein bisschen ins barbarische Zeitalter zurückgefallen und er als Relikt der alten Welt trifft dann auf, im Grunde genommen diese neue Menschheit und die neuen Sachen, die da passiert sind. Da gibt's alles Mögliche, gibt's an Mutationen und Menschen, die auch unter der Erde überlebt haben, noch ganz modern sind. Bis hin, wir hatten Zeitreisen, wir hatten Dimensionsreisen drin. Es ging später auch in den Weltraum. Also da ist in den letzten 25 Jahren enorm viel passiert und enorm viel Potenzial in der Geschichte dann ausgereizt worden.
Und auch viel passiert, was sich die Erfinder ganz am Anfang noch gar nicht haben ausmalen können, weil das quasi, während die Geschichten erscheinen, gleichzeitig die Geschichte weitergeschrieben wird.
Genau, das sind also solche Serien wie zum Beispiel Madrax werden meist in Zyklen konzipiert. Das heißt, da geht es um vielleicht ein Serienjahr, das wären dann in dem Falle 25, 26 Hefte, wo man dann schaut, was kann in diesem Handlungsabschnitt passieren. Dann wird im Grunde genommen diese große Geschichte geplant und in kleinere Geschichten aufgeteilt.
Und das immer so in Abschnitten sozusagen.
Richtig, genau.
Bevor wir da noch ein bisschen genauer drauf eingehen, erzähl uns noch eine zweite Geschichte. Du hast auch einen Roman geschrieben, Frozen Metropolis. Das ist was anderes. Das ist kein Heftroman in dem Sinne. Was ist das als Genre und worum geht's in der Geschichte?
Im weitesten Sinne ist das auch Postapokalypse und es ist ein Roman, der was Besonderes ist. Das ist ein Taschenbuch, als Taschenbuch erschienen und als E-Book. Das ist ein Begleitroman zu einem Videospiel, das demnächst erscheinen wird. Ganz interessant. Die Macher sind auf mich zugekommen und haben gesagt, wir haben hier eine bestimmte Geschichte, die wir in dem Videospiel erzählen wollen, mit bestimmten Figuren. Aber die Geschichte beginnt quasi in der Mitte. Diese Figuren können noch eine Vorgeschichte haben. Und wir stellen uns vor, dass du dir überlegst dazu, die Figuren sind im Spiel an der und der Stelle. Überleg dir doch, wie die da hingekommen sind oder wie sie aufeinander getroffen sind. Und daraus ist dann ein Taschenbuchroman erschienen, den ich geschrieben habe. Ja, der heißt Frozen Metropolis. Und das Spiel, zu dem das gehört, heißt Permafrost.
Und worum geht's in deinem Buch?
In meinem Buch geht es um die Figuren, also teilweise um die Figuren, die dann später auch in dem Videospiel auftauchen, wie die mit der veränderten Welt, die dort geschaffen wird, zurechtkommen. Da geht es darum, dass der Mond auseinanderbricht und Teile dieses Mondes auf die Erde fallen und auch dadurch sozusagen eine Postapokalypse hervorrufen. Die Welt wird einfach mit Asche überzogen, das Sonnenlicht kommt nicht mehr durch und es wird richtig eisig kalt. Und die Menschen müssen sich in dieser mit Eis überzogenen Welt zurechtfinden.
Warum geht's in deinen Büchern immer um, warum ist das immer so düster? Warum geht's immer irgendwie um den Weltuntergang?
Das hat sich so ein bisschen ergeben, weil ich natürlich zuerst für die Serie Madrax dann oder Matrax geschrieben habe, die ein postapokalyptisches Setting hat. Und seitdem bin ich auf das Thema so ein bisschen auch festgeschrieben. Also die Leute wissen, ich kann das Szenario bearbeiten und ich kann auch Geschichten erzählen, die in so einem Szenario dann spielen. Mich persönlich reizt daran, dass es eine Extremsituation ist. Jedes Mal, wenn Menschen mit etwas konfrontiert werden, mit dem sie, ja, was sie erstmal nicht ändern können, verändert sich was mit diesen Figuren und sie können sich in eine Richtung entwickeln oder in eine andere. Und das finde ich ganz faszinierend zu schauen, was passiert denn mit den Figuren, wenn man sie mit etwas konfrontiert, mit dem sie zurechtkommen müssen.
Ist das auch ein bisschen zwingend, gerade natürlich für Heftromane? Also das sind ja quasi Dystopien, also negative Vorausschauen, wie die Welt werden könnte, als Gegensatz zu einer Utopie, was eher was Wünschenswertes, was Positives ist. Braucht's das auch, damit man die Spannung hochhalten kann? Also die Welt so zu beschreiben, wie sie ist, wie man es als Journalist macht, wir kommen nachher dazu, ist ja dann im Vergleich dazu relativ wenig spannend. Es muss ja das Besondere, die Herausforderung, das Abenteuer irgendwie immer da sein. Denn deine Helden müssen aus ihrem normalen Alltag herausgerissen werden, damit es spannende Geschichten gibt.
Es hilft auf jeden Fall, um diese Geschichten erzählen zu können. Klar, wenn nichts passiert und alle glücklich sind, dann ist das für die Figuren vielleicht schön und ist auch vielleicht auch nett zu lesen. Aber tatsächlich bleibt die Spannung so ein bisschen auf der Strecke und auch das, was den Leser, die Leserin interessiert, nämlich die Entwicklung dieser Figur. Und Extremsituationen, da entwickeln sich Konflikte, da treffen Menschen aufeinander, die haben unterschiedliche Bedürfnisse und leben die unterschiedlich aus. Und von Konflikten lebt natürlich eine Geschichte, wenn irgendwelche Personen dann aufeinandertreffen, die sich vielleicht nicht gut leiden können oder die unterschiedliche Ziele verfolgen, dann wird es spannend zu schauen, wie kommen die denn miteinander zurecht? Und daraus ergeben sich dann vielleicht auch spannende Situationen, seien es jetzt irgendwelche Konflikte, die auch vielleicht kriegerisch ausgetragen werden oder ja, Diskussionen können natürlich dann auch dazu beitragen, im Grunde genommen Sachen zu diskutieren. Gerade das fantastische Genre eignet sich besonders dafür, um dann auch, sagen wir mal, als Spiegelbild zu fungieren zu Konflikten, die es vielleicht in der realen Welt irgendwie gibt oder die man kennt.
Das wollte ich gerade fragen. Ist das reine Fantasie oder bildest du da auch quasi reale Ängste ab, die man weiter treibt, die man auf die Spitze treibt, die man sich ausmalt?
Ja, absolut. Also jeder überlegt sich natürlich selbst, was würde ich tun, wenn ich in einer solchen Situation wäre, gerade dann, wenn er vielleicht auch den Text liest und sich überlegt, ist das nachvollziehbar, was die Figur da gerade denkt oder fühlt oder macht, würde es mir genauso gehen? Und klar, viele dieser Konflikte sind halt im Grunde genommen auch das Weiterspinnen von Konflikten, die es heutzutage vielleicht irgendwie gibt.
Ist das auch wichtig? um den Leser bei der Stange zu halten, dass der Leser sich immer denkt, ja, das ist irgendwie zwar fantastisch und so, aber es könnte schon so sein. Also immer diesen Bezug aufs eigene Leben zu, immer das Gefühl, naja, das gibt's zwar eigentlich nicht, aber so wie es hergeleitet ist, so völlig aus der Welt gegriffen ist es auch nicht, weil das erzeugt ja vielleicht so diesen Grusel, dass man so denkt, naja, stell dir vor, es wäre wirklich so. Und da muss so ein gewisser Realitätsbezug ja dann irgendwie doch da sein, ne?
Genau das ist das. Also man braucht Anknüpfungspunkte, sowohl bei den Figuren als auch bei der Geschichte, wo der Leser sagt, okay, ich kenne ähnliche Situationen, in denen war ich vielleicht selbst schon mal oder ne, ich habe schon mal irgendwie einen Konflikt mit meinem Nachbarn oder in der Familie gehabt, der so ähnlich verlaufen ist in der Struktur, wie die Figuren jetzt gerade dort agieren. Und das macht es nachvollziehbar. Es ist halt eine andere Situation möglicherweise, es ist fantastisch überhöht, aber im Grunde genommen sind es auch Erlebnisse, die man vielleicht selber schon gehabt hat oder die man im Kopf schon mal durchgespielt hat.
Wenn man sich permanent mit Weltuntergang beschäftigt und mit Permafrost und ich weiß nicht was, wie guckt man denn dann persönlich in die Zukunft? Bist du ein fürchterlicher Pessimist?
Komischerweise.
Alles wird schlimmer und schrecklicher?
Ja, nee, komischerweise gar nicht. Ich bin eigentlich ein sehr optimistischer Mensch, weil ich, das ist vielleicht einfach mit persönlichen Erfahrungen unterfüttert, dass ich immer das Gefühl habe, wie der Kölner sagt immer, es ist noch immer Jodje-Jange. Das ist so ein bisschen was dahinter steckt. Meine persönliche Erfahrung ist, dass ein Großteil der Menschen zwar nicht unbedingt darauf bedacht ist, das Beste für alle zu wollen, aber am Ende kommt dann auch immer noch was raus, was allen im Grunde genommen nutzt. Also das ist in meinem persönlichen Umfeld ist es auch so, dass ich irgendwie nicht das Gefühl habe, die Menschen wollen mir was Böses, sondern ich glaube schon, dass der Mensch ein soziales Wesen ist und eher und auch weiß, dass er darauf angewiesen ist, mit anderen Menschen freundlich umzugehen und zu interagieren und nicht sich abzusondern und zu schauen, dass er sich auf den größten Goldhaufen setzt wie der Drache, sondern dass er seine Erfahrungen und das, was ihn ausmacht, vielleicht mit anderen teilt.
Das ist ja vielleicht auch das Schöne beim Heftroman. Ich weiß ganz genau, der Weltuntergang droht, aber am Ende dieses Heftes wird er bestimmt nicht kommen, weil die wollen ja nächste Woche das nächste Heft verkaufen. Also irgendwie muss es ja immer einen Hoffnungsschimmer geben, sonst wäre die Serie zu Ende.
Genau, also es ist die Hauptfiguren aus den jeweiligen Serien, die sind relativ gesichert, dass sie das Ende des Romans auch noch irgendwie überleben, beziehungsweise auch in der nächsten Folge noch mit dabei sind. Aber es sind ja nicht nur die Hauptfiguren, die dort in dem Roman drin vorkommen, sondern es gibt ja auch sehr viele Nebenfiguren, die vielleicht auch über Jahre, Jahrzehnte mitlaufen und Nebengeschichten irgendwie bekommen. Und da gibt es durchaus auch schon mal die Überlegung, vielleicht oder den einen oder anderen liebgewonnenen Charakter dann über die Klinge springen zu lassen. Das sind dann tatsächlich auch für die Leserinnen und Leser emotionale Momente, weil das sind wie echte Personen, Leute, mit denen man ja eine ganz lange, sag ich mal, zwar eine einseitige Beziehung in dem Sinne als Leser eingeht, aber klar, dieses Schicksal lässt einen dann nicht kalt.
Aber wie frei bist du denn da? Also einfach mal jemanden über die Klinge springen lassen ist ja wahrscheinlich nicht so einfach, weil du zwar dir eine Geschichte ausdenkst, du hast dann auch deinen Job als Autor, aber auf der anderen Seite bist du eben in dieses große Konzept eingebunden. Also wie groß ist deine Freiheit oder umgekehrt, wie eng sind eben auch die Grenzen, in denen du schreiben musst?
Es gibt bestimmte Vorgaben, die sind in Exposés festgelegt, die die gesamte Serie betreffen. Jetzt sprechen wir mal von Madrex. Aber ganz häufig sind es so, habe ich ja gerade schon erzählt, dass es so Zyklen gibt mit Einzelabschnitten, die erzählt werden sollen in den Romanen. Und man weiß ziemlich genau, an dieser Stelle setzt der Roman an in der Handlung und an dieser Stelle muss er aufhören, damit der nächste Roman da auch noch zu passt. Insofern ist man da eingeschränkt. Was dazwischen passiert, da gibt's vielleicht eine Handlungsvorgabe, die umfasst vielleicht nur zwei oder drei Sätze. Das und das muss in dem Roman passieren. Und ob das mit dem Hauptpersonal passiert, ob das mit Nebenfiguren sind, an welcher Stelle das stattfinden muss und so weiter und in welchem Kontext, das ist dann häufig auch noch, zumindest bei Madrex, den Autorinnen und Autoren überlassen, die dann selber Vorschläge machen können. So und so stelle ich mir diese Geschichte vor, passt das ins Gesamtkonzept und dann schaut der Chefredakteur in dem Sinne drüber und schaut, ob das passt. Und dann kann man da noch frei gestalten. Klar, das Personal ist zum Teil festgelegt, weil man auch weiß, ich komme mit diesen Figuren aus dem anderen Roman und muss die und die Figuren im nächsten Roman quasi abliefern. Mit der Zeit bekommt man natürlich auch so ein Gefühl für die Welt, in der das Ganze spielt. Und dann weiß man, das ist möglich und das ist nicht möglich.
Wer legt diese große Linie fest? Wer schreibt diese Exposés? Also gibt's da, treffen sich alle Autoren regelmäßig zum Stuhlkreis und streiten darüber, wer sterben muss und wer sich verlieben darf? Oder gibt's die eine große Macht, die das irgendwie entscheidet und die Autoren müssen hinterher?
Das ist tatsächlich mit den Romanserien, die es heute gibt, ganz unterschiedlich. Es gibt Serien, da gibt es einen Chef-Expokrat, der tatsächlich...
Wie heißt das?
Expokrat.
Der, das hört sich also ja wie Autokrat. Das ist ja, der, der alles allein entscheiden darf.
Genau, das ist der Exposé-Autor sozusagen, der im Grunde genommen diese große Geschichte dann auch festlegt und dann mit den Autoren dann abspricht, wie die Einzelheiten aussehen. Es gibt aber auch den anderen Ansatz, das, was du gesagt hast, dass man sich regelmäßig mit dem Autorenteam dann trifft und mit dem Chefredakteur und dass man gemeinsam überlegt, wie stellen wir uns die nächste Zeit irgendwie vor? Was soll mit den Figuren passieren? Welche Handlungen möchten wir in den Mittelgrund, in den Vordergrund rücken? Und dann sozusagen zusammen ausbaldowert, wie das geht. Die Entscheidung am Schluss hat natürlich jeweils immer der Chefredakteur.
Ist das manchmal frustrierend? Also hattest du schon geniale Ideen, die du nicht umsetzen durftest, weil irgendein Chefredakteur sagt, sorry Sascha, das passt nicht in die langfristige Idee?
Das sind kleine Kleinigkeiten, denke ich mal, die dann vielleicht irgendwie nicht umsetzbar sind. Aber wenn man dann in der Serie drin ist, dann weiß man auch schon, okay, das ist vielleicht grenzwertig. Oder das funktioniert irgendwie. Muss ich mir was überlegen, damit das da irgendwie reinpasst? Die meisten Autoren haben aber schon, ich sag mal jetzt nicht die Schere im Kopf, aber dann schon, wissen schon, okay, das funktioniert und das funktioniert nicht und dann entsprechend macht man auch die Vorschläge. Ja, das ist eine Erfahrungssache.
Umgekehrt, hast du dich schon mal über Autorenkollegen geärgert, weil die irgendwas in ihre Geschichte reingeschrieben haben, was dir so überhaupt nicht in den Kram passt?
Ja, das passiert regelmäßig. Wo ich dann entweder denke, ich habe eine Figur, die ich zum Beispiel selber in einem Roman mal vielleicht erfunden habe und die dann noch weitergetragen wird oder die ich ganz anders beschrieben habe, als die dann beim anderen Autorin oder Autoren dann angekommen ist, beziehungsweise beschrieben wurde. Und dann denke ich, ach, das passt nicht so zu dem, wie ich mir die Figur vorgestellt habe. Aber dann, wenn es gut begründet ist, habe ich da überhaupt kein Problem mit. Wenn es da so einen Bruch irgendwie gibt, dann finde ich das ärgerlich. Das kommt aber relativ selten vor, weil, wie gesagt, es guckt ja immer noch mal jemand drüber über die Gesamtgeschichte und schaut, ob das denn auch zueinander passt. Das passiert auch mit meinen Romanen. Also wenn ich da mal irgendwo einen Klops drin habe und eine Figur macht nicht das, was sie eigentlich tun würde in der Situation, dann wird mir das schon, sag ich mal, um die Ohren gehauen und gesagt, okay, das nehmen wir jetzt mal raus oder das beschreiben wir jetzt mal anders.
Und wenn ein Autor irgendwas erfindet, was dir nicht passt, dann schreibst du in deiner nächsten Folge, dass das alles nur geträumt war. Das ist doch der Klassiker, oder? Ja,
das wäre der Klassiker, aber das passiert zum Glück so gut wie gar nicht. Also das ist ja immer das Beispiel, das war, glaube ich, mal in der Dallas-Serie war das, glaube ich, mal, dass irgendwie eine Staffel lang dann rauskommt, am Ende sitzt, steht ihr unter der Dusche und hat sich das Ganze nur vorgestellt.
Ja, und dann steigen die Zuschauer aufs Dach, weil sie genau. Sich verarscht fühlen.
Ja, ne? Zu Recht.
Stichwort Zuschauer, wer liest deine Romane? Was weißt du, also weiß man das? Wer interessiert sich dafür?
Also die Verlage haben mit Sicherheit da genauere Zahlen. Ich kann das gar nicht so sehr nachvollziehen. Ich kann nur von mir selber ausgehen. Ich habe dann angefangen, als Jugendlicher im Grunde genommen diese Sachen zu lesen, gerade im Bereich der Spannungsromane. Tendenziell, das liegt aber auch tatsächlich an dem Format, an diesen Heften, das ist was Gedrucktes und da kommt man nicht ganz so leicht mehr ran heutzutage, wie das früher vielleicht noch gewesen ist, wo die überall an jedem Kiosk und in jedem Supermarkt auslagen. Sind das viele Liebhaber, sag ich mal, 50, 60 plus. Aber es gibt inzwischen ja auch die Formate als E-Book. Und da sind die Leser deutlich jünger, weil die Geschichten sind halt nur für alle Altersgruppen im Grunde genommen interessant.
Du sagtest vorhin, dass dein Buch Frozen Metropolis ja quasi die Vorgeschichte zu einem Computerspiel ist. Ich könnte mir vorstellen, gerade bei dem Genre, über das du schreibst, dass es da auch eine enge Beziehung gibt, dass so Computerspiel-Nerds möglicherweise eben auch Spaß daran haben, mehr Hintergrund zu lesen? Oder wollen die gar nicht lesen? Wollen die alles übers Spiel erfahren?
Da gibt es solche und solche. Also klar, es gibt die Leute, die sich wirklich nur auf das Computerspiel dann konzentrieren. Aber es gibt natürlich auch Leute, die finden die Geschichte gut. Und die wollen dann natürlich tiefer einsteigen. Und die Möglichkeit bekommen sie dann halt mit so einem Roman. Was ganz spannend ist, ist halt, dass es auch digital angeboten wird und es gibt ja heutzutage viele, sag ich mal, Videospielportale, bei denen man sich diese Videospiele dann kaufen und runterladen kann. Und mein Roman wird dann da, wenn das Spiel angeboten wird, auch zusammen mit dem Spiel angeboten. Das heißt also, die Leute können direkt da das Buch dann auch bekommen oder den Roman bekommen in digitaler Form, wo sie auch das Spiel gekauft haben. Und haben dann direkt die Anschlussmöglichkeit, den Roman zu lesen. Und der ist so konzipiert, dass er im Grunde genommen direkt an das Spiel anschließt. Also wenn sie das vorher lesen und dann direkt weiterspielen, dann haben sie direkt den Übergang.
Ja, das hast du mir ja gesagt, nachdem ich dein Buch gelesen hatte. Übrigens sehr schnell gelesen, weil ich es sehr gut geschrieben fand. Und da habe ich gesagt, ich hätte jetzt gerne eine Fortsetzung. Ich würde jetzt gerne wissen, wie es weitergeht. Und du hast gesagt, naja, dafür musst du das Spiel spielen. Ich bin jetzt nicht so der Spieler, ich hätte es lieber gelesen. Aber es hat offensichtlich ja funktioniert. Es hat neugierig gemacht und man will wissen, wie es weitergeht. Mischen sich deine Leser auch oder eure Leser auch ein? Also gerade wenn die über so einen langen Zeitraum dabei sind, kann ich mir vorstellen, melden die sich irgendwann und sagen, was hast du dir da für Mist ausgedacht? Das muss doch ganz anders weitergehen. Oder wann kommt endlich die Figur zurück? Oder wann finden die zwei sich denn endlich oder so? Also gibt's das, dass die versuchen, euch zu beeinflussen?
Absolut, ja, klar. Das war schon zu der Zeit, als ich angefangen habe, Romanhefte zu lesen. Da gab es das Internet schon und da gab es natürlich Foren, wo sich Leute getroffen haben und da rege über die Inhalte diskutiert haben. Inzwischen hat sich das sehr viel nach Social Media verlagert. Auch da wird dann jedes Mal, wenn der Verlag einen neuen Roman ankündigt und sagt, dass er ist jetzt erhältlich, dass darunter sich Leute finden und dann über die Inhalte sprechen. Oder dass sie sich auch tatsächlich bei Treffen oder in Fanclubs zusammenfinden. Das gibt es tatsächlich auch.
Also das heißt, du triffst solche Leser, solche Fans auch gelegentlich sogar persönlich?
Ja, es gibt so regelmäßige Termine, wo sich die Romanheft-Szene im Grunde genommen trifft. Also jetzt vor allen Dingen im Bereich Science Fiction und Horror und Fantasy. Alle 2 Jahre oder jährlich. Und da werden wir als Autoren ganz häufig auch zu eingeladen. Und das ist immer eine tolle Gelegenheit, mit diesen Menschen in Kontakt zu kommen, zu hören, was sie so gut finden, was sie nicht gut finden. Und dann kriegt man natürlich auch zu hören, was man da gemacht hat, ob es gut angekommen ist oder nicht so gut angekommen ist und auch genau, welche Sachen vermisst worden sind, was man vielleicht nochmal wieder machen könnte. Und ja, für die Autoren ist das eine tolle Ideenbörse. Also wir nehmen da ganz häufig dann auch Sachen mit, wo wir denken, ja, sind wir gar nicht drauf gekommen, tolle Idee. Wir nehmen das mal mit, gucken mal, ob wir es irgendwie verarbeiten, einbauen können. Und ja, das ist auch schon passiert.
Das ist ja eigentlich toll, ne, wenn man diesen Kontakt zu Lesern hat, weil Bücher schreiben ist ja eigentlich eine furchtbar einsame Angelegenheit. Man hockt an seinem Platz, verliert sich in irgendwelchen Fantasiewelten und schreibt. Und dann ist das Buch irgendwann fertig. Und das ist schön, aber man kriegt ja keine Reaktion mit, anders als ein Musiker, der auf der Bühne steht oder ein Schauspieler oder so. Also gibt einem das auch so ein bisschen die Bestätigung als Autor?
Absolut, ja, klar. Das ist natürlich der Applaus, kommt halt zeitverzögert. Mitunter sehr lange zeitverzögert, weil der Roman ist natürlich fertig und da dauert es eine Weile, bis er erscheint. Bei dem Heftroman ist das ein relativ kurzer Abstand, weil die Vorlaufzeit ist nicht besonders groß. Das sind 6 bis 8 Wochen manchmal, bis dann das Heft tatsächlich auch schon gedruckt ist und dann erhältlich ist. Bei Taschenbuchromanen, da kann auch mal schon mal ein halbes oder dreiviertel Jahr vergehen. Ich glaube, weiß ich nicht, zwischen der Abgabe von Frozen Metropolis, als ich den fertig geschrieben hatte, und dem Zeitpunkt, zu dem er erschienen ist, da ist bestimmt ein Dreivierteljahr vergangen, glaube ich. Weil auch der Verlag dann nochmal die Zeit angepasst hat, wann das sinnvoll ist, den Roman dann auch rauszubringen, damit der Abstand zur Veröffentlichung des Spiels nicht zu groß ist und so weiter. Da spielen alle möglichen Sachen dann eine Rolle. Und klar, wenn der Roman dann in der Welt ist, beziehungsweise erhältlich ist, die Leute haben ihn gelesen, viele der Fans sind dann total heiß da drauf und lesen den auch schon innerhalb der ersten paar Tage. Und dann kriegt man dann die Rückmeldung. War das gut? War das nicht gut? Bei mir ist es häufig so, dass ich dann die positiven Stimmen meistens bekomme. Die negativen, die gehen tatsächlich zum Glück ein bisschen unter. Also wird nicht so viel gemoppert. Die Szene ist eigentlich ziemlich wohlgesonnen, sag ich mal.
Ziemlich dankbar.
Ziemlich dankbar auch, klar. Auch mit vor dem Hintergrund, dass das natürlich auch ein Format ist, das nicht mehr ganz so viel Publikum hat wie noch vor Jahrzehnten. Und ja, es ist eine kleine kuschelige Szene, in der ich mich sehr wohlfühle, muss ich sagen. Also auch schon als Fan wohlgefühlt habe seinerzeit, aber jetzt als Autor halt auch.
Ja, den Weg finde ich spannend. Du hast ja als Fan angefangen, ne? Also vielleicht müssen wir mal, wir haben dich gar nicht richtig vorgestellt. Du bist 44 Jahre alt, verheiratet, ja. Hast Soziologie studiert in Bielefeld, hast auch in Göttingen gewohnt, bist inzwischen wieder in der Grafschaft, da gehen wir gleich noch so ein bisschen drauf ein. Und du warst eigentlich Fan. Du hast die Dinger gerne gelesen, Aber irgendwann wurde aus dem Fan ein Autor, der wahrscheinlich erstmal gelegentlich schreibt, bis du schließlich hauptberuflich Romanautor warst. Wieso überhaupt? Wie kommt man auf die Idee, sich zuzutrauen, das auch selber zu machen? Wie war dieser Weg hin zum Autor vom Fan?
Da muss man vielleicht noch früher ansetzen, weil mir geht es tatsächlich nicht so sehr unbedingt um Romane, sondern einfach um Geschichten. Ich mag einfach Geschichten, sei es Hörspiele, sei es Bücher, sei es Filme, Serien. Das fand ich schon immer toll. Ich mochte schon immer Geschichten. Ich habe mir gerne vorlesen lassen, als ich noch nicht selber lesen konnte. Und sobald ich selber lesen konnte, habe ich dann alles Mögliche gelesen, was ich so kriegen konnte. In der Grundschulbibliothek in Uelsen gab es eine unglaublich lange Liste an drei Fragezeichen-Romanen. Und die habe ich einfach in der Grundschule schon verschlungen und habe die dann gelesen. Und habe, glaube ich, da schon so das erste Gespür davon bekommen, wie so eine Geschichte vielleicht funktioniert. Und das ist so weitergegangen. Es war für mich immer irgendwie klar, dass ich gerne lese und gerne Geschichten höre, sehe, erlebe. Und das hat sich fortgesetzt bis ins Schulalter und dann auch drüber hinaus während des Studiums. Aber ich habe während der Abiturzeit habe ich dann diese Romanhefte irgendwie entdeckt und da ist im Grunde genommen auch die Leidenschaft für dieses Format dann quasi zutage getreten. Und ich hatte halt irgendwas, wo ich alle 14 Tage was lesen konnte, sonst und für relativ schmales Geld. Das war halt einer der Anreize.
Ich habe dann, sowieso so eine Grundvoraussetzung, ne? Das sagt jungen Auszubildenden bei uns auch immer. Gute Texte schreiben lernt man, indem man gute Texte liest. Und das war bei dir dann ähnlich. Also, dass du vor allem erstmal ein begeisterter Leser warst.
Genau, das war die Grundvoraussetzung in dem Sinne. Und das, da bin ich meinen Eltern auch wirklich sehr dankbar, dass sie mir auch immer ermöglicht haben, irgendwie neue Bücher zu kaufen oder was zu lesen, egal ob Romane oder Sachbücher. Mich da einfach nach meinem Interesse dann auch unterstützt haben. Das war ganz, ganz wichtig, glaube ich. Und dann habe ich diese Romanhefte entdeckt und war davon so begeistert, dass ich mich halt engagiert habe. Ich habe dann im Internet, habe ich gerade schon drüber gesprochen, dass ich da die Fans getroffen habe, Rezensionen zu den Romanen geschrieben. Was hat mir gefallen, was hat mir nicht gefallen?
Ach, du warst einer von diesen Fans, den Autoren Feuer unterm Arsch gemacht haben.
Richtig, und mich auch gerne mit denen getroffen habe. Also für die Serie, wo ich jetzt schreibe, für Madrex, die Autoren der ersten Stunde, die kennen mich auch noch von diversen Fantreffen, wo ich dann mit den Leuten ins Gespräch gekommen bin. Und das war ganz toll. Ja, und dann gab es irgendwann die Möglichkeit im Studium Soziologie da auch ein Praxismodul quasi zu machen. Und dann habe ich mir überlegt, ich möchte gerne auch weiter mit Text arbeiten, weil viele Soziologen tatsächlich auch entweder im Journalismus oder im Verlagswesen dann landen zum Schluss. Und habe mir dann überlegt, ja, dann gehst du doch in den Verlag, der Madrex rausbringt, nämlich den Bastei-Verlag, der damals noch in Bergisch Gladbach war. Und habe dann die Möglichkeit bekommen, auch weil ich den Kontakt zu dem Chefredakteur der Serie dann auch schon damals hatte, dort ein Praktikum zu machen. Und das habe ich getan. Das war dann quasi mein erster Schritt hin vom Fan zum Macher in dem Sinne. Ich habe dann tatsächlich meinen ersten Madrax-Roman selber lektorieren dürfen und redaktionell bearbeiten dürfen, was ein ganz tolles Erlebnis war. Und das war so mein Einstieg in die Branche sozusagen.
War das ernüchternd, hinter die Kulissen zu gucken, wenn man so eine Vorstellung davon hat, man lebt in dieser Romanwelt und jetzt sieht man, wie der entsteht?
Fand ich gar nicht so. Also ich glaube, dass einfach mir relativ klar war schon, weil das auch immer relativ häufig kommuniziert wird in der Heftromanwelt, wie solche Romane entstehen. Also da war jetzt irgendwie keine große Entzauberung. Klar, wenn man als Leser die Serie verfolgt, dann ist jede Woche neue Überraschung, was passiert denn in dieser Geschichte. Als Macher ist das nicht so. Dann blickt man natürlich in die Zukunft und weiß, was die nächsten 10, 20 Hefte irgendwie passiert. Oder in den Romanen. Und dann ist das weg. Aber dann ist es spannend zu gucken, wie setzen die Kolleginnen und Kollegen das denn um? Was haben die sich da genau ausgedacht? Wie haben die die Geschichte erzählt? In ihrem ganz persönlichen Stil.
Wie ging es dann weiter vom Praktikanten zum Autor? Wie bist du dazu gekommen, das erste Buch selber zu schreiben? Das erste Heft.
Das war 2008. Ich hatte zuvor für den Verlag ein sogenanntes Außenlektorat bekommen. Ich war also noch Student und habe auch gesagt, ich möchte noch zu Ende studieren. Und die hat mir tatsächlich da einen Redakteursposten quasi angeboten, weil ein Redakteur da ging. Und die wussten, der macht eine Serie, die ich damals auch gelesen habe und mich da auskannte. Und da haben die gedacht, vielleicht kann der das ja übernehmen. Und dann nebenbei irgendwie. Und das habe ich dann gemacht, ein halbes Jahr lang. Und danach hat das eine andere Redakteurin, die dann vom Verlag wieder fest eingestellt worden war und dort auch vor Ort war, in Bergisch Gladbach, übernommen. Und dann kam irgendwann der Zeitpunkt, wo ich dann immer noch Korrektur gelesen habe für den Verlag und dann ein Autor für einen Roman geplant war, der dann allerdings schwer krank geworden ist und diesen Roman nicht umsetzen konnte. Und da hat die Redakteurin mich gefragt, kannst du dir vorstellen, dass du diesen Roman dann schreibst? Also im Grunde genommen hat man mir das angeboten. Und im Heftromansektor ist das, wenn dir jemand was anbietet und du hast gerade nichts anderes zu tun, dann machst du das.
Dann greifst du zu.
Dann greifst du zu. Dann nimmst du diese Chance. Und für mich war das dann wirklich, ich hatte vorher schon ein paar Kurzgeschichten geschrieben und wusste halt, wie so ein Roman entsteht und was dabei wichtig ist. Deswegen hatten die auch das Vertrauen in mich, dass ich das leisten konnte. Und das habe ich dann getan. Und ich habe dann diesen Roman geschrieben, abgegeben und der kam relativ gut an, sowohl beim Verlag als auch bei den Lesern. Und danach ging es halt einfach immer weiter.
Du sagst, kam gut an. Ich wollte dich nämlich gerade fragen, wie überfordert warst du, als du vor diesen leeren Seiten quasi gesessen hast, digital natürlich, und gedacht hast, oh Gott, jetzt müssen 64 Seiten her.
Das ist jedes Mal so. Also klar, die Angst vor der weißen Seite, das ist für alle Leute, die schreiben, egal ob es jetzt irgendwie Fiction oder Non-Fiction ist, ist immer der größte Feind. Ja, ich war relativ gut vorbereitet. Es ging ja darum, dass der Roman in der Idee schon entstanden war. Ich hatte eine gute Vorlage, an der ich mich entlanghangeln konnte. Dann ging es für mich einfach darum, mir einzuteilen, wie viele Szenen hat dieser Roman, wie lang müssen die Szenen sein, dass ich auf 64 Seiten am Ende komme. Und dann ist es im Grunde genommen Handwerk. Dann muss man tatsächlich dann anhand seiner Vorlage, die man sich selber geschrieben hat oder die andere für einen geschrieben haben, den Text erstellen.
Also so stelle ich mir das auch vor. Man kann ja nicht einfach wild drauf losschreiben, sondern das ist schon sehr strukturiertes Vorgehen, was man da hat, was man wahrscheinlich auch einfach lernt, ne?
Genau, das ist ein Handwerk. Das sind Sachen, die man lernen kann, die man als Heftromanautor relativ schnell und relativ flott lernen muss, sondern damit man auch einfach seine Abgabezeiten einhalten kann. Was nicht heißt, dass ich sie nicht auch regelmäßig reiße, so ist das nicht. Aber die Leute beim Verlag, die wissen das von ihren Autoren und haben schon entsprechende Puffer auch eingeplant. Das ist meistens so.
Das weiß jeder Chefredakteur. Ja. Redaktionsschluss immer viel früher ansetzen, als er wirklich gebraucht wird, weil der sowieso gerissen wird.
Genau. Und dann ist das halt so. Aber klar, man muss es schon in einer bestimmten Zeit leisten können. Und sonst ist man raus. Sonst kriegt man auch die Aufträge nicht und die Leute wissen, du hast zu viel Aufwand mit diesem Autor oder mit dieser Autorin. Die können wir dann hier an dieser Stelle nicht mehr gebrauchen und dann müssen die schauen, wie die anderweitig ihre Geschichten erzählen können.
Was bist du so für ein Schreiber? Also es gibt ja Leute, die sind da super diszipliniert. Ich schreibe jeden Tag von 9 bis 12 Uhr, dann mache ich eine Mittagspause, nachmittags nochmal 3 Stunden und am Wochenende mache ich Wochenende. Und es gibt die anderen, die wochenlang schwanger gehen mit der Geschichte und dann kurz vor knapp die Nächte durchschreiben. Was bist du für einer?
Beides. Also es ist so, dass ich habe immer ein bestimmtes Zeitfenster, in dem ich irgendwie schreiben kann. Dadurch, dass ich ja halt auch Redakteur bei den Graschaster Nachrichten bin, habe ich ein relativ knappes Zeitfenster am Tag, wo ich dann vielleicht auch noch schreiben kann unter der Woche. Ich schreibe meistens spät abends oder nachts, also so zwischen, sag ich mal, 22 bis 2 Uhr morgens. Das sind so meine Standardarbeitszeit, wenn ich an einem Roman arbeite und ich gleichzeitig nicht irgendwie Urlaub habe oder irgendwie Wochenende ist. Und da versuche ich ein bestimmtes Pensum zu schaffen pro Tag. Das
entweder
eine Szene. Das geht mal besser und mal schlechter tatsächlich. Es gibt Tage, da schafft man gar nichts oder dann sitzt man auch da und der Kopf ist leer und man ist irgendwie nicht inspiriert und die Wörter sind wie Blei und kommen nicht aufs Papier. Aber es gibt auch Tage, da kommt man in so eine Art Schreibrausch, in so einen Flow und dann schafft man viel mehr, als man eigentlich gedacht hat, dass man schafft oder auch hätte schaffen müssen, wenn man sich so einen Counter irgendwie setzt. Pro Tag muss ich so und so viel Seiten oder Zeichen oder so schreiben.
Und findet man das am nächsten Morgen immer noch gut?
In der Regel ist es zumindest nicht vollkommener Blödsinn, sondern es hangelt sich ja, wie gesagt, an der Vorlage, die man sich selber gemacht hat, am Exposé irgendwie entlang. Und die Geschichte hat ja schon irgendwie zumindest im Konzept Hand und Fuß. Manchmal sind dann natürlich Sätze irgendwie verquer oder man nimmt nochmal einen Halbsatz raus oder macht, formuliert hier irgendwas neu und man merkt, da ist der Flow noch irgendwie sprachlich nicht so richtig und dann geht's halt an die Überarbeitung. Bei mir ist das meistens so, dass ich dann am nächsten Tag, wenn ich mich, bevor ich mich daran setze, wieder eine neue Szene zu schreiben, die Sachen, die ich am Tag vorher geschrieben habe, nochmal durchgehe und dann nochmal da korrigiere. Was für mich selber auch den Vorteil hat, dass ich dann wieder in der Geschichte drin bin.
Hm. Schreibst du denn linear, also wirklich fängst du mit dem Anfang an und hörst mit dem Ende auf und ganz am Schluss schreibst du dieses Wörtchen Ende unten drunter oder springt man auch manchmal wild durcheinander?
Bei mir ist das so, ich schreibe linear. Ich weiß das aber auch von Kollegen, die ihre Handlungen auf verschiedene Figuren oder verschiedene Erzählstränge aufteilen, dass sie teilweise den einen Erzählstrang machen und dann den zweiten und am Schluss im Grunde genommen die Geschichten durcheinander puzzeln und schauen, welcher Handlungsabschnitt ergibt dann Sinn, da eine Pause zu machen und dann auf den anderen umzuschwenken. Aber auch das ist in der Regel schon im Exposé festgelegt. Für mich ist die Erfahrung besser, wirklich linear von Anfang bis zum Ende zu schreiben und nicht innerhalb der Handlung zu springen.
Und wenn der Kopf leer ist, wenn einfach keine Idee kommt, was hilft dann?
Dann schlafen hilft einfach, gehen. Ja, schlafen gehen, rausgehen, spazieren gehen, was anderes machen. Und da einfach auch sich selber gegenüber ehrlich zu sein und zu sagen, ich bin zu kaputt, ich bin zu müde, heute klappt es nicht. Auch auf die Gefahr hin, dass man dann vielleicht mal am Wochenende noch eine Stunde länger arbeiten muss. Aber dann, wie gesagt, wenn man dann im Rausch ist, beziehungsweise auch im Flow ist, dann ist das eigentlich auch kein Problem. Das ist immer eine Mischkalkulation. So und so viel Zeit, Pensum habe ich, dann und dann muss ich abgeben. Und in der Regel ist es so, wenn es am Ende dann knapp wird, wenn die Deadline droht, dass dann Müdigkeit und andere Geschichten plötzlich dann auch weg sind, weil man dann so voll Adrenalin ist, dass es dann tatsächlich auch klappt und man wirklich sich in diesen Rausch schreibt und dann vielleicht das letzte Drittel, das letzte Viertel des Romans wirklich einem aus den Fingern fließt und dann am Ende auch nicht qualitativ schlechter ist als das, was man vorher gemacht hat.
Dann steigt der Konsum an Kaffee und Energydrinks?
Ja, absolut.
Also klar. Es ist auch ein ungesundes Leben zeitweise. Und
zeitweise ist das so, klar.
Viel Sitzen und viel Nervennahrung.
Ja, das hilft. Also es gibt auch Autoren, die haben das besser im Griff als ich, aber doch Kaffee hilft schon sehr.
Und wenn wirklich mal keine Idee kommt, wie groß ist die Verlockung heutzutage, sich von künstlicher Intelligenz helfen zu lassen? Und ist es erlaubt?
Die Verlockung ist da. Erlaubt, glaube ich, ist das noch nicht so richtig ausbaldowert.
Also moralisch meine ich eher.
Moralisch ist es, glaube ich, unter etablierten Autoren doch ziemlich klar, dass man das nicht tut. Nein. Also was gemacht wird und was häufig auch genannt wird, ist, dass man die KI so als Sparringspartner irgendwie benutzt. Man zeigt dir eine Idee, die man gehabt hat und fragt, was hältst du davon? Und dann macht sie vielleicht Vorschläge und dann denkst du, ja, die Idee kenne ich doch aus einem anderen Roman, was klar ist, weil die KI natürlich nur auf Daten zugreifen kann, die gefüttert sind und das sind meistens Romane oder Ideen, die ja von außen angetragen sind. Das sind halt keine neuen Ideen, sondern sind maximal Varianten dessen, was schon da ist. Und also, nun kann man argumentieren, dass das fast bei jedem Roman so ist und dass die KI im Grunde genommen das nur auf die Spitze treibt. Aber es ist einfach ich bilde mir ein, dass man das merkt beim Lesen von der Geschichte, ob es denn was ist, was aus einem menschlichen Gehirn im Grunde genommen stammt oder was einer KI zusammengestückelt ist. Spätestens dann, wenn es darum geht, dass man die KI bittet, den Roman auch selber zu schreiben und daraus Sätze zu formulieren, dann merkt man das relativ flott, wenn das so Standard-Sachen sind, die halt aus einer KI rausfließen.
Man erkennt die Sprache relativ schnell, ne?
Das geht. Was aber natürlich auch einige Leute, die sich dann Autoren nennen, nicht davon abhält, tatsächlich ganze KI-Romane unter ihrem Namen auch zu veröffentlichen. Weil rechtlich ist es ja so, dass du immer noch der Autor dieser Texte bist, wenn du da einen vernünftigen Prompt in die KI eingegeben hast.
Also ich verstehe dich so, dass du es eher so als Sparringspartner nimmst für Brainstorming zum Beispiel. Also erfinde es mal. Ich hatte von Madrex von dir gelesen, der versteinerte Wald. Und ich könnte mir vorstellen, man sitzt da und denkt, wenn sich so ein Wald jetzt gerade versteinert, wie hört sich das eigentlich an? Und dass man dann zum Beispiel eine KI das einfach mal fragt. So, sag mal, wie würde sich das denn wohl anhören, wenn ein Wald gerade versteinert? Ist jetzt ein bisschen konstruiert, aber um einfach mal so Ideen zu bekommen, um ein bisschen Inspiration zu bekommen. Aber das eigentliche Schreiben, wie dann Held das in dem Moment erlebt, das ist dann schon Sache des Autors, um auch den Ton zu treffen, um ja auch was Neues ja am Ende zu schaffen und nicht nur was permanent Aufgewärmtes.
Ja, das da könnte man machen. Das finde ich jetzt auch nicht verwerflich. Allerdings finde ich es auch immer noch schöner, wenn man auf eigene Erfahrungen zurückgreifen kann und einfach so viel Vertrauen auch in seine Imaginationskraft hat als Autor, dafür Worte zu finden oder Bilder zu finden, die das umschreiben, und zwar aus seinem eigenen Kopf heraus. Das ist auch das, was den eigenen Stil ja auch ausmacht.
Und den Reiz ja eigentlich der Aufgabe, ne? Hättest du Sorge, das auch schlichtweg zu verlernen? Also, dass man irgendwann sich gar nicht mehr zutraut, es sich selber auszudenken, weil man so automatisch schon zur Technik greift?
Bestimmt. Dass da ein Gewöhnungseffekt eintreten kann, das kann ich mir vorstellen. Aber für mich persönlich sehe ich die Gefahr einfach nicht, weil ich mir gesagt habe, ich möchte das nicht benutzen. Ich möchte gerne auf meine eigene Imaginationskraft zurückgreifen. Und dementsprechend nutze ich KI an der Stelle halt so gut wie gar nicht. Also
dann bräuchtest du auch kein Autor mehr zu sein eigentlich.
Nein,
ne?
eigentlich nicht.
Prompter oder so. Ne?
Ja, genau. Und die KI hat halt nicht die Erfahrung mit Begegnungen mit Menschen oder mit Erlebnissen, die dann in den Erfahrungsschatz einfließen, aus dem dann nachher dann auch die Romane entstehen können.
Nun bist du ja irgendwann hauptberuflich Autor geworden. Das war dein Beruf und du musstest damit deinen Lebensunterhalt verdienen. Wie war das, als aus diesem Hobby der Beruf wurde? War das dann immer noch so traumhaft toll, wie man sich das vorher gewünscht hat? Oder entzaubert das dann so ein bisschen, wenn man feststellt, verdammt, ich muss aber, und zwar regelmäßig. Und es ist ja schon irgendwie ein Stück Fließbandarbeit. Man muss eine bestimmte Anzahl von Romanen im Jahr schreiben, damit das Konto ausgefüllt ist, damit der Kühlschrank voll ist. Aber ja auch, damit der Verlag zum Beispiel zufrieden ist und man dabei bleibt und man nicht irgendwann rausgekegelt wird, weil irgendein anderer Autor schneller, besser, billiger produziert.
Ja, das ist, das kann ein Problem sein. Und ich habe dann auch für mich nach einer Weile festgestellt, ich bin ja heute nicht mehr hauptberuflicher Autor, dass das irgendwann zu Problemen führen kann. Ich war halt eine Zeit lang hauptberuflicher Autor, habe dann wirklich, keine Ahnung, 6 bis 10 Romane im Jahr dann auch geschrieben, permanent, ohne dass da irgendwie eine große Pause dazwischen war, ohne dass ich mir Urlaub irgendwie erleisten konnte, mit einem täglichen Pensum, das ich irgendwie leisten musste. Und das ist zeitweise dann schon an die Substanz dann einfach auch gegangen und hat mir dann auch nicht mehr so viel Spaß gemacht. Das muss man auch einfach sagen, ne, wenn es eine zwanghafte Geschichte ist und man das zwar als Job auch versteht und als seinen Beruf irgendwie versteht, aber es ist ja halt immer auch noch eine kreative Geschichte und es kommt ja immer noch aus einem selbst und es verlangt einem relativ viel Denkleistung und einfach auch Kreativität ab. Dass das irgendwann darunter leidet und man vielleicht auch selber dann irgendwie nicht mehr so die große Lust hat, jeden Tag da zu sitzen, das habe ich selber irgendwie erfahren müssen. Und dann war für mich dann auch klar, okay, vielleicht musst du dir mal was anderes überlegen. Aber es war natürlich, ich war dann meistens noch im Studium, beziehungsweise nach dem Studium habe dann diesen fließenden Übergang dann gemacht von dem Studentenautor hin zum Hauptautor. Dann ist ein paar Jahre irgendwie gemacht und danach dann irgendwie dann auch gemerkt, nee, langfristig gesehen musst du dir was anderes überlegen.
Und das andere waren dann wir, die Grafschaft der Nachricht. Du bist dann in den Journalismus gewechselt, der für dich nicht ganz neu war. Du kanntest die GN natürlich, weil du hier aus der Gegend kommst und wir beide kennen uns auch schon sehr lange.
Ja.
Weil du sehr früh ja auch journalistische Erfahrungen gesammelt hast.
Was tatsächlich auch so ein bisschen mit dem Thema Heftromane zusammenhängt. Ich glaube, ich habe im Jahr 2000 oder 2001 so meinen ersten Text für die Grafschafter Nachrichten geschrieben, für die damalige Jugendbeilage GN-Szene. Und wenn ich mich richtig erinnere, müsste das eine Rezension gewesen sein, und zwar eine Rezension zu einem Buch, das mir in einem dieser Heftromanforen vermittelt worden ist. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Im Grunde genommen hat meine ersten journalistischen Gehversuche, wollte ich beinahe sagen, fußen auch auf den Heftromankonsum in dem Sinne oder in der Erfahrung dafür Rezensionen zu schreiben.
Du bist dann hauptberuflich in den Journalismus gewechselt, hast ein Volontariat gemacht bei uns. Ich erinnere mich, dass dir das, ich war ja damals schon da, ich erinnere mich, dass dir das nicht so ganz leicht gefallen ist. Das war, glaube ich, schon eine schwierige Entscheidung zu sagen, ich gebe dieses selbstständige Autorenleben auf und entscheide mich jetzt doch für eine Festanstellung mit, naja, geregelte Arbeitszeiten haben wir im Journalismus auch nicht, aber natürlich schon mit etwas mehr Sicherheit, mit 30 Tagen Urlaub im Jahr, mit einem festen Gehalt. Aber es war schon, glaube ich, so ein etwas schmerzhafter Abschied, weil du dir ja vorher doch so ein bisschen so eine Art Lebenstraum erfüllt hattest eigentlich mit diesem Autorenleben. Oder ist das überinterpretiert von mir?
Nein, es war schon, es war immer mein Traum, Autor zu sein. Und den habe ich dann tatsächlich ein paar Jahre dann auch beruflich ausleben können. Und ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe, weil ich ganz viele Leute kenne, die sagen, ah, das hätte ich gerne früher auch getan, aber ich habe mich das nicht getraut. Entweder, weil mir die Sicherheit dann gefehlt hätte oder irgendwie sonst irgendwas. Und ich bin aber jemand, der gerne kreativ arbeitet und auch seiner Kreativität irgendwie Raum geben möchte. Und das konnte ich durch das Romane schreiben verbinden mit einem Beruf. Dass es am Ende dann die Entscheidung geworden ist, ich hätte jetzt gerne mehr Sicherheit, das halt durch ein festes Gehalt und durch einen festen Job, das hat, glaube ich, auch mit dem Alter dann zu tun, dass man irgendwie älter wird und denkt, okay, jetzt muss man irgendwie ankommen und mal erwachsen werden oder so. Also erwachsen bin ich immer noch nicht, das kann ich gar nicht versprechen.
Das wäre wahrscheinlich auch schädlich als Autor, so ein bisschen kindlich, ja. Fantasiebegabt soll man ja bleiben.
Genau, das sollte man sich auch erhalten. Auf jeden Fall hilft das für den Beruf des Fantasy-Autors. Aber dann war für mich dann auch klar, ich mag es auch, journalistisch zu arbeiten. Ich habe auch immer nebenbei für andere Magazine, da auch im fantastischen oder im Fantasy-Bereich, Artikel geschrieben über Heftromane, über Hörspiele, über Filme, Serien und wusste, dass mir das auch liegt, auch durch die Erfahrungen, die ich dann schon bei den GN dann auch gesammelt habe, bei der GN-Szene, und dachte mir, ja, das ist dann vielleicht ein ganz guter, am Anfang habe ich gedacht, vielleicht ist es ein Kompromiss, vielleicht kann ich auch beides machen. Stellt sich aber raus, klar, der Redakteursjob bei den Grafschafter Nachrichten ist zeitintensiv. Dir bleibt nicht mehr so viel Zeit dafür, dann auch Romane zu schreiben. Und deswegen habe ich das auch sehr reduziert. Also wenn es hochkommt, schreibe ich jetzt vielleicht noch ein oder zwei Romane im Jahr. Und dann ist das, wie gesagt, auch immer eine sehr, sehr stressige Phase mit wenig Schlaf und durchgeplanten Wochenenden, wo man die Frau dann vielleicht auch nicht mehr so häufig dann zu Gesicht bekommt, sondern vom Computer sitzt. Und dann muss man sich fragen, möchte man das noch? Und ja, dann muss es einen schon ziemlich in den Fingern jucken, dass man irgendwie noch sagt, okay, ich mache das und auf das Geld, was man damit zu verdienen, was man damit verdienen kann, bin ich dann in dem Sinn dann auch nicht mehr durch den Hauptjob angewiesen. Dieser Druck ist dann weg, was sehr, sehr angenehm ist, weil ich mich dann rein auf die Kreativität und auf diese Arbeit konzentrieren kann und nicht mehr den Druck dahinter habe. Du musst was schreiben, damit du auch morgen noch dir Brot kaufen kannst.
Also im Grunde wieder ein bisschen zurück zum Hobby und zur Leidenschaft und zu sagen, ich gönne mir das, einen Roman zu schreiben.
Ja, inzwischen ist das so.
Wie sehr unterscheidet sich das Schreiben eines Romans und das Schreiben als Journalist? Also ich meine, klar, in dem einen Fall denkst du dir was aus, in dem anderen hoffentlich bitte nicht, nämlich wenn du für uns schreibst. Ja. Und klar ist auch, die Texte für die Zeitung sollten bitte schön kürzer sein als ein Roman. Aber ist das handwerklich ansonsten ähnlich oder würdest du sagen, das sind wirklich zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe?
Im Erzählen von Geschichten ähneln sich die Sachen schon ein bisschen. Das ist ja so, dass vor allen Dingen, wenn es um Porträts oder andere Geschichten geht, die von Menschen in der Region, auch die haben eine Entwicklung hinter sich, genauso wie meine Figuren in den Romanen. Und dieses rauszuarbeiten, auch in den Gesprächen, in den Interviews, in den Artikeln, die dann später veröffentlicht werden, ist ein ähnlicher Prozess, zumindest vom Denken her, zu sagen, okay, wie kriege ich denn diese Geschichte, wie bekomme ich das, was diese Person irgendwie ausmacht oder das, was diese Person gerade tut, dem Leser vermittelt. Und das kann ich anhand von Elementen, die ich halt auch im fiktionalen Bereich benutze, auch für die Geschichte im Lokaljournalismus sehr gut gebrauchen.
Also hilft das, Romanerfahrung zu haben als Journalist, weil man zum Beispiel in der Lage ist, Dinge besonders anschaulich zu erklären, zu schildern, ne? Also wenn man eine Reportage schreibt zum Beispiel?
Ja, absolut. Also klar, das sind Sachen, die man sich vielleicht selber schon mal imaginiert hat oder einfach aus der Erfahrung irgendwie kennt. Es ist eine Art von, ja, gesteigerter Wahrnehmung darüber, was wie Menschen vielleicht sind, wie sie sich geben und in welchen Kontexten sie sich bewegen oder in welcher Umgebung man sich gerade befindet. Was ist für diese Person wichtig? Was ist wichtig, dem Leser auch mitzugeben, damit man versteht, warum eine Person das und das tut, beziehungsweise warum sie so und so ist. Ja, da sind ähnliche Dynamiken im Spiel.
Ja, das könnte ich mir vorstellen, ne? Dass man dadurch ein bisschen breiter denkt vielleicht und ein bisschen neugieriger ist und vielleicht ein paar mehr Fragen stellt, wenn man über einen Menschen zum Beispiel nachdenkt, den man porträtieren will, den man interviewen will, weil man das eben als Romanautor gewohnt war oder gewohnt ist, gelernt hat auch, ne? Und auch das strukturierte Arbeiten zum Beispiel. Wie ist es denn umgekehrt? Hilft dir die Arbeit als Journalist auch beim Schreiben von Romanen? Also ich denke zum Beispiel, du beschäftigst dich im Journalistenalltag viel zum Beispiel so mit Themen wie Infrastruktur. Also du hast kürzlich geschrieben über Hochwasserschutz. Da denke ich so, das passt ja perfekt. Also Überschwemmungen kann man sich ja postapokalyptisch ganz wunderbar vorstellen. Mhm. Und wenn ich eine Woche vorher hier irgendwie beim Abwasserverband oder wo auch immer war und mich mit dem Thema Hochwasserschutz beschäftigt habe, dann baue ich mir in meinem einen Beruf ein Fachwissen auf, das ich möglicherweise in einem anderen Beruf nutzen kann, indem ich dann schreibe, was alles schiefgehen kann und was passiert, wenn es schief geht. Also befruchtet sich das auch?
Absolut. Also wenn ich demnächst mal einen Roman schreibe, in dem es tatsächlich darum geht, dass bei Hochwasser irgendwelche Dämme brechen, dann kann ich jetzt aufgrund dessen, was ich über den Artikel mir anrecherchiert und auch von Experten erfahren habe, genau beschreiben, wie das passiert, beziehungsweise welche Gefahrenstellen es da irgendwie gibt. Das hätte ich natürlich vorher nicht gekonnt. Das hätte ich auch irgendwie recherchieren müssen, wenn es mir in dem Sinne dann auch wichtig gewesen wäre für die Geschichte. Jetzt kann ich das natürlich en passant einfach einbauen und das Ganze ist tatsächlich fundiert und fußt in der Realität. Das ist natürlich das Beste, was man irgendwie haben kann. Klar, und dann geht's natürlich, das geht weiter bei natürlich Entwicklungen von Personen, die es in der wahren Welt irgendwie gibt. Ja, und die man dann vielleicht übernehmen kann, beziehungsweise zum Teil irgendwelche Eigenarten von Personen, die es dann auch vielleicht mal in den Text schaffen können, einfach um die Figuren auch lebendiger zu machen.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Gibt's das auch ganz konkret, dass du Landschaften, Ereignisse, Menschen, die du aus dem wahren Leben hier in der Gegend kennst, dass die in deine Romane einfließen?
Ja, aus der Gegend vielleicht eher weniger, aber ich bin natürlich gerne unterwegs. Ich reise irgendwie gerne auch an Orte, die ich in Romanen schon beschrieben habe, aber noch gar nicht da war. Das ist dann besonders spannend, wenn ich dann irgendwie an einem bestimmten Ort in Schottland bin, den ich in einem Roman schon beschrieben habe und dann das erste Mal vor Ort tatsächlich bin, um mir das anzugucken, ob es denn auch wirklich so ist. Oder es ist andersrum. Ich bin irgendwo, finde das total spannend und das inspiriert mich. Ich habe vor einer Weile einen Roman geschrieben, der in einem Dschungel spielte und da habe ich Sachen eingebaut, die ich in einem großen botanischen Garten mit so einem Tropenhaus, die Stimmung und was da an Pflanzen und an Tieren waren, dann mit eingebaut habe. Und ja, das sind einfach dann Sachen, die ich dann einfach mit rübernehmen kann, weil ich sie selber erfahren habe. Ich wusste, wie trocken oder wie feucht es dann in so einem Wald ist, auch wenn ich selber noch nicht da gewesen bin.
Kann es mir passieren, wenn ich dich als Kollege permanent nerve, dass ich dann irgendwann zum Bösewicht im nächsten Roman werde?
Mit namentlich wahrscheinlich nicht, aber vielleicht sind da Sätze gefallen oder bestimmte Begrifflichkeiten oder so, die mich so genervt haben, dass ich mir sie möglicherweise gemerkt habe und dann dieser Person in den Mund lege. Das kann passieren, ist aber ehrlich gesagt wirklich in den allerwenigsten Fällen bislang so passiert, dass ich irgendwelche Sachen genommen habe aus der realen Welt und dann wirklich 1:1 oder in einer leichten Variante irgendwo umgebaut habe. Da geht's eher um generelle Dynamiken, beziehungsweise um, ja, wenn vielleicht Landschaften oder so.
Sascha, was kommt als nächstes? Also du sagtest ja, du schreibst nicht mehr so viel, auch zeitlich schon nicht. Hast du so das nächste Projekt in Arbeit?
Ja, mein Ziel ist ja, wie gesagt, pro Jahr noch ein oder zwei Romanhefte irgendwie zu schreiben. Im Moment kann ich mir das relativ frei aussuchen, wann ich das mache und in welcher Form. Mich reizt im Moment eine Idee, die ich hatte, die schon sehr, sehr lange in mir reift, als ich während des Studiums mal ein paar Monate in Afrika gewesen bin für einen Forschungsaufenthalt, habe ich ein bestimmtes Erlebnis in einem der Dörfer gehabt. Da ging es um eine Tradition, die dort abgehalten wurde und das kann ich mir sehr gut vorstellen, daraus quasi eine übersinnliche Geschichte zu entwickeln. Und da bin ich gerade dabei, zumindest im Kopf, noch nicht auf dem Papier, daraus einen Roman zu bauen, der dann in einer Heftromanserie erscheinen soll, für die ich noch nicht geschrieben habe. Also es gibt da mehrere Serien und ich bin auch mit dem Redakteur für diese Serie in Kontakt und habe dann schon mal anklingen lassen, ich habe da eine Idee, der war dafür offen und jetzt bin ich gerade dabei, diese Idee zu entwickeln. Das wäre dann mein nächstes Projekt. Und bei Madrex muss ich nur im Grunde genommen Bescheid sagen, ich möchte wieder was schreiben, dann darf ich das auch und habe da inzwischen den Stand, dass man mich dann auch einfach dann nach meinen Wünschen irgendwie berücksichtigt und gucken, wo wir da übereinander kommen. Also das werden die nächsten Projekte irgendwie sein. Ja, keine Ahnung, vielleicht juckt es mich in den Fingern, es gibt nochmal irgendwie eine Kurzgeschichte, eine Idee, die ich umsetzen möchte, die ich dann anbieten kann für andere Verlage oder, ja, keine Ahnung.
Aber du bleibst beim Heftroman oder gibt's insgeheim diesen Traum, irgendwann das große literarische Werk zu schreiben, das als Hardcover in Frankfurt auf der Buchmesse gefeiert wird?
Ich glaube, der Traum ist für jeden, der schreibt, ist dann irgendwie da. Keine Ahnung, vielleicht ist ja der Permafrost-Roman Frozen Metropolis ja so eine Art Türöffner, dass Leute dann sagen, okay, wir können uns vorstellen, mit dir zusammen ein Projekt zu machen, sei es jetzt im Taschenbuch oder im Hardcover. Ich bin dafür alle Anfragen offen. Also wenn jemand die Idee hat oder gerne mit mir irgendwas umsetzen möchte, gerne melden. Man erreicht mich ganz gut über die Social-Media-Kanäle, wie das heutzutage so ist. Da gibt's auch ein Autorenprofil von mir und dann kann man mich da erreichen.
Sascha, ich wünsche dir weiter viel Erfolg, viel Freude. Wir beide gehen jetzt rüber und schreiben wieder Artikel für die Zeitung von morgen. Und heute Nacht kannst du dann über deinen nächsten Roman nachdenken. Vielen Dank, dass du hier warst, Sascha Fennemann.
Ja, vielen Dank. Tschüss.
Das war Hinter den Schlagzeilen, ein Podcast der Grafschafter Nachrichten. Neue Episoden gibt's alle 4 Wochen auf gn-online.de/podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.